die alkoholische Gärung oder die Gärung des Alkohols erzeugt Alkohol. Das Alkohol erzeugt Gärung, die sogenannte alkoholische Gärung. Der gärende Alkohol beginnt dann zu faseln und so entsteht Heilbeerfasel oder Heilbeerfusel. Und wenn dann der Alkohol, der Heilbeerkugel, der gärende Heilbeerkugel.
Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Flaschen. Der 25. Juni 2025 ist heute. Hallo Christoph Raffelt.
Hallo Holger Klein.
Womit fangen wir an?
Wir fangen an mit George.
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 Vulkanik-Cuvée von Gilles Vessi.
Warum hat denn der jetzt so einen Druck gehabt? Ist ja auch interessant.
Ja, der hat noch. Der ist noch ganz frisch irgendwie. Alle drei haben noch Druck unter der.
Ich hatte gestern, als ich die gestern Abend aufgemacht habe, hatte ich auch so einen Kohlensäure-Moment drin. Also, dass ich dachte, huch, warum ist denn da so viel Sprudel drin?
Ja. Füllkohlensäure.
Füllkohlensäure?
Ja, die ist, also teilweise ist die noch im Tank dann tatsächlich mit drin. Von der Gärung so ein bisschen Gärkohlensäure eigentlich.
Von der alkoholischen Gärung?
Ja, von der alkoholischen Gärung.
Oder der Gärung des Alkohols.
Oder der. Und ja, dann bleibt das ein bisschen auf der Flasche.
Ach so.
Und dann verschwindet das irgendwann so im Laufe der Zeit. Diffundiert die Kohlensäure quasi.
Durch den Kork.
Nicht nur der Alkohol. Ja. Sonst muss man die rausschütteln. Ist aber auch noch so ein ganz klein bisschen im Glas noch so an so feinen Bläschen bei mir. Also so super feiner ist.
Ja, stimmt. Ja, 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 ne? Sehe ich auch. Sieht ein bisschen aus, als wäre es glasdreckig. Ja,
ja, ja, genau. Ja, wir sind heute mal wieder in Ungarn. Das ist ja jetzt nicht das erste Mal. Muss aber auch nicht das letzte Mal sein, weil ich schon fände, dass die dort echt schöne Weine machen. Und wir haben heute drei Weine von Robert, eigentlich könnte man sagen, Robert Gilles Vessi. Der ist Ungar, also Exil-Ungar, kann man so sagen. Also ungarisch stämmig.
Mhm.
Ist aber auf einer Tabakfarm am Lake Erie in Kanada aufgewachsen.
Also seine Eltern sind irgendwann. Ja. Und das war ihm dann, das ist nicht gut mit den Drogen und dann hat er angefangen, Wein zu machen, ne?
Stattdessen. Ja, genau. Nee, der hat tatsächlich Architektur studiert.
Aha.
War dann zeitweilig in Paris. Ist dann so, als der eiserne Vorhang geöffnet wurde, ist er mal dahin, wo seine Familie herkommt. Und das ist tatsächlich so am Balaton. Da kommen die Weine jetzt auch her.
Sag es nicht, Holger. Sag es nicht.
Balaton-Witz?
Das ist ein Balaton-Spruch von der Balaton-Kombo. Nein, ich sag nicht. Ich sag's später.
Und sozusagen im nordwestlichen Teil vom Balaton gibt's die besten Weinberge. Die sind so rund um den, ich versuche das jetzt mal, Saint Georgi Edgy. Das ist der Georgsberg, der heilige Georgsberg. Also der Berg des heiligen Georgs. Und danach ist jetzt auch der Wein benannt. Also die Weine kommen alle sozusagen aus der Ecke, der aber besonders nah sozusagen direkt vom Berg. Und dieser Berg des heiligen Georg ist wie die Berge drumherum ein erloschener Vulkankegel.
Mhm.
Und das heißt halt, dass die Weine auf Vulkanböden wachsen. Das kann ja sozusagen ein bisschen unterschiedlich sein an Vulkangestein. In diesem Fall ist es Basalt.
Was kann es noch sein?
Und zum Beispiel Granit.
Mhm.
Und dann auch wirklich Vulkanasche-Sande, also schwarze Sande, so wie wir das mal auf Lanzarote gesehen haben.
Ja.
Oder wo du das am Ätna eben auch siehst. Das hast du hier natürlich auch so im Oberboden tatsächlich auch Sande, Vulkansande. Aber ich sag mal, das Tiefengestein ist eben Basalt. Und Basalt, ein bisschen Tuffgestein, letztlich gehören ja Gneise auch mit dazu, also zu diesen vulkanischen Gesteinen, also auch Glimmer gehört teilweise dazu.
Ich bin stocknüchtern und mir fällt zu fast jedem Gesteinsnamen, den du nennst, ein blöder Spruch ein.
Spruch ein.
Das ist nicht gut, es ist wirklich nicht gut.
Das sind diese Sprüche, mit denen man sich das früher, glaube ich, in der Schule einfach merken musste.
Ach so. Ne? Aber warum habe ich es mir denn dann nicht gemerkt?
Ja. Und das mischt sich dann so ein bisschen mit so alten Böden vom Pannonischen Meer. Also das Ganze nennt sich ja noch, also Ungarn, Österreich, da in dieser Ecke, also an der Grenze weiter in die Tiefe hinein, ist ja das die Pannonische Tiefebene. Und diese Tiefebene war eben früher mal Meer. Mhm. Und insofern hat man da eben nicht nur Basalt und Tuffgesteine, sondern eben auch noch ein bisschen was anderes, also an ehemaligen
Kalkgesteine,
Versteinerungen, Verwitterungen und so weiter, ne? Ja. Das Ganze bringt, also ich finde gerade Basalt hat man jetzt in Deutschland zum Beispiel sehr selten. In der Pfalz gibt's das mal ab und zu. Insgesamt ein eher seltenes Gestein, aber ich finde es immer super spannend, weil es irgendwie immer eine unterschiedliche Mineralik sozusagen mit in den Wein reinbringt oder Säure, also Säurestruktur, ja. Mhm. Und das passt gerade, finde ich, zum Fomint eben ganz hervorragend. George oder George ist eine Cuvée. Ist eine Cuvée aus Fomint, aus Riesling und Welschriesling. Riesling wird in vielen anderen Ländern ja auch gerne mal als Rheinriesling bezeichnet. Hier ist es dann, also auf dem Etikett steht es dann auch in Ungarisch. Und dann gibt es eben den Welschriesling, der Olaschriesling genannt wird. Aber eigentlich mit unserem Riesling überhaupt nicht verwandt ist. Also der ist irgendwann mal als Riesling bezeichnet worden. Welsch ist ja so ein, bedeutet ja fremd, ne? Also ach, ausländisch, also okay. Ausländischer Riesling sozusagen. Und die Elternrebsorten, also von den Elternrebsorten ist nur eine bekannt, das ist die Coccalona Nera. Das ist eine wahrscheinlich auch eher eine vielleicht in Richtung Rumänien, Slowenien gehende Rebsorte. Und die andere Rebsorte ist gar nicht bekannt.
Warum?
Tatsächlich. Aber es ist jedenfalls kein Riesling.
Wie kann es sein, dass die nicht bekannt ist? Also das muss sich doch über Genanalysen und so Zeugs irgendwie.
Nur wenn die ausgestorben sind.
Ach so, ja, viele okay, ja.
Rebsorten
okay.
Ausgestorben. Ja. Ja, und dann kann man, teilweise findet man Querverweise, also beziehungsweise also auch Nachkommen dieser ausgestorbenen Sorte, dann weiß man, okay, die ist irgendwie mit dieser oder jener verwandt. Aber es sind halt ja gerade mit der Reblauskatastrophe auch viele Rebsorten einfach schlichtweg ausgestorben. Mhm. Wo einfach überall neu gepflanzt werden musste, sind halt die gerade nicht so einen guten Leumund hatten, die sind halt rausgeflogen und dann fast verschwunden. Ja. Also ich war jetzt im April in Südtirol, da gibt's eine Rebsorte, eine weiße, die heißt Blatterde. Mhm. Und die war in den 50er Jahren noch die am meisten angebaute Rebsorte rund um Bozen. Und heutzutage gibt's nur zwei Weingüter, die überhaupt anbauen und ausbauen. Und ich glaube, also das eine Weingut sozusagen von den beiden hat die Rebsorte gerettet, sonst wäre die auch tatsächlich zwischen 1950 und 1990 verschwunden. Ja, das kann also manchmal ganz, ganz schnell gehen. Mhm. Ja.
Meiner ist zu kalt.
Ja, also drei Rebsorten. Alle drei Weine, also das ganze Weingut ist biologisch zertifiziert. Alle drei Weine spontan vergoren. Und in diesem Fall jetzt mit den dreien eben teilweise im Edelstahltank und teilweise in gebrauchten Eichenfässern ausgebaut. Und ich finde, was man hier gut riecht und ich finde, das gehört auch tatsächlich zum Basalt so ein bisschen dazu, dass die Weine schnell so ein bisschen reduktiver werden und dann eben auch so eine rauchige Note bekommen.
Rauch?
Ja, so rauchig.
Meine ist zu kalt. Nochmal ein Glas wechseln.
Okay.
Jo.
Tatsächlich seit vorletzten Sonntag auch gerne das Riesling-Glas vom Riesling-Swag. Finde ich schon auch ein schönes Glas.
Ja, ich habe so viele Gläser zu Hause, ich habe meine beiden dann auch noch verschenkt. Was war das? Schott Zwiesel, ne?
Ja, Zwiesel.
Aber halt auch sauteuer, ne, oder? Also jetzt nicht irgendwie so, was man mal eben so.
Nö, das waren schon auch mundgeblasene Gläser, ne? Oder sind mundgeblasene Gläser? Das ist schon die eine der. Ja. Besseren Varianten von denen.
Aber Also so außer Rauch und was Steiniges habe ich recht wenig in der Nase.
Ja, es ist, finde ich, dahinter, also hinter diesem Rauch, wenn du es ein bisschen schwenkst und es im Glas wärmer wird, dann kommt tatsächlich so ein bisschen Mandelhörnchen hinten raus, finde ich. Also sowas, so eine warme Patisserie-Note mit ein bisschen Mandel.
Der Chat sagt, was Medizinales, ja. Das finde ich auch, ja.
Ja.
Aber es ist vielleicht sogar das, was du mandelig nennst.
Es hat, ich glaube, das Medizinale ist noch ein bisschen was anderes. Das hat so, noch so eine leicht strenge Note vielleicht mit dabei. Mhm. Und dann würde ich sagen, also Frucht wenig, ne? Aber ja. Wenn, dann ist da also eher so Richtung so ein bisschen zestig, so ein bisschen
ja.
Zitronenzestig. Also das Herbe davon, ne?
Aber das muss man auch riechen wollen, glaube ich. Also das, man muss es gesagt kriegen. Von alleine wäre ich da jetzt nicht hingekommen. Aha. Und jetzt habe ich die Mandel ganz stark auch. Also so marzipanig, ne? Also eine süße Mandel.
Ja, das geht so ein bisschen in Richtung Marzipan.
Das ist schön, ich bin immer noch begeistert von diesem Tastingglas hier, was ich hier habe.
Hast du dieses, an der Seite?
Den Daumen an der Seite und den Finger unten rein, diesen Hund Nupsi.
Ja, genau.
Le Taster.
Ich habe das nie mehr irgendwo gesehen, Le Taster, ne?
Ja. Le Taster, genau. Und bei mir steht auch noch drauf, Les Impitoyables. Les Impitoyables.
Ah ja, gibt es auch noch tatsächlich. Ja. Mhm. Es ist mittlerweile kurz zu Peugeot.
Ach komm, ist ja auch geil. Mhm. Und ist wahrscheinlich nicht mehr zu bezahlen, oder?
Hier steht jetzt gar kein Preis, aber es gibt es auch anscheinend bei Amazon. Peugeot verkostet.
Ich finde jetzt
42,90 €.
Das geht noch. Das kann man sich gut schenken lassen. Und es ist nicht das Glas für alle Tage, sondern tatsächlich für, wenn es mal, wenn man noch stärker ins Aroma will bei einem Wein. Weil das ist ja kein Alltagsglas. Also.
Nee, natürlich.
Ich finde, der kriegt noch ein bisschen was, aber es liegt wahrscheinlich am Holz. Ein bisschen was Cremiges, wenn er Temperatur kriegt.
Ja, finde ich auch.
Ja?
Also bist du da in der Nase oder bist du am Gaumen?
Ich bin an der Nase. In der, also Geruch.
Ja, im Geruch. Ja, und er kriegt. Was ist das denn? Ist es irgendwas, was auch manchmal in so frischen Parfums mit drin ist? Ist wahrscheinlich auch irgendeine Zitrusnote.
Parfum ist ja dann eigentlich wieder so ein bisschen mein Beritt, aber natürlich weiß ich wieder überhaupt nicht.
Ich glaube, es ist tatsächlich so eine Zitrat-Zitrone oder sowas.
Ich schau mal, Zitrat-Zitrone. Da muss ich auch irgendwie 50 werden, um zu lernen, was das ist. Jahrelang hier ein Parfum gehabt, das Cédrat heißt.
Ja, genau.
Was halt so riecht wie.
Und, dir war aber nicht klar, dass
das. Ist das eine Zitrone? Ich dachte, das wäre einfach der Handelsname dieses Dufts.
Ach so, genau, von L'Occitane.
Genau.
Habe ich hier auch stehen.
Das ist ganz nett, ne?
Ja, das ist schön. Wobei ich dann irgendwann mein Lieblingsparfum entdeckt habe. Das ist tatsächlich aus einer ganz kleinen Abtei in Südfrankreich.
Ach.
Die tatsächlich komplett, also reine Öle sozusagen oder reine Parfumstoffe dazu setzen. Ja. Und die machen halt ein Verbene-Parfum. Das ist echt super.
Ja, aber eine Verbene gibt es auch von L'Occitane, ne?
Ja, ich weiß. Aber die arbeiten natürlich auch mit chemischen
naturidentischen Aromastoffen. Natürlichen Aromastoffen. Ja, so, was keine Naturaromen sind.
Und die,
wie heißt die Parfümerie Erde, die das von dir?
Die Abtei?
Ja.
Oh, da bin ich überfragt. Da muss ich nachgucken.
Ja, alles
kann ich dir,
ja, für die
kann
Shownotes.
Ich dir sagen. Für die Shownotes. Für die
Shownotes, genau.
Ja, die habe ich zufälligerweise, sind wir auf dem Weg vorletztes Jahr, als wir an die obere Loire gefahren sind, auf die ich nachher nochmal zurückkomme, weil es da in der nächsten Sendung drum gehen wird, sind wir halt im Burgund in einer Abtei angehalten, haben Pause gemacht und die hatten halt so einen Abteiladen, wie das häufig so ist.
Hofladen,
ja. Wo die dann eben auch Produkte aus anderen Abteien verkauft haben.
Ja.
Ja, genau. Und da hatten die eben Sachen von dieser Abtei da aus Südfrankreich, die dann eben auch so Aromaöle, ja. Duftöle und so weiter herstellen und eben Parfums und sowas. Sehr schön und überhaupt nicht teuer.
Und wo wir gerade dabei sind, wir waren ja im Mai, haben wir es ja tatsächlich geschafft, bis auf die Insel Elba zu fahren und da ein paar Tage zu bleiben. Und auf Elba gibt es auch eine lokalen Parfumhersteller, Aqua del Elba heißt der. Mhm. Gibt's auch nördlich der Alpen zu kaufen, also im Internet ja sowieso, aber ist jetzt nicht so weit verbreitet. Das habe ich vorher noch nie gesehen. Und da sind wir dann auch irgendwie mal reingelatscht, ganz toll, schick gemachte Läden und so. Und ist halt tatsächlich, sind es irgendwie ein paar junge Leute, die sich gedacht haben, wir wollen jetzt die Düfte von Elba in Flaschen gießen. Auch. Mhm. Echt eine Empfehlung. Also wirklich, okay. Ganz tolle Parfums. Also, ja. Also ganz tolle Eau de Toilette, so.
Ja. Okay.
Aber mein Lieblingsduft ist da immer noch nicht dabei. Denn eigentlich gibt's den auch gar nicht mehr. Das ist eigentlich das größte Problem.
Ah, okay.
Der war von Bulgarie und ist ausgelistet. Also zumindest in der Form. Also der ist Bulgarie Homme.
Stimmt, davon hast du mal erzählt.
Ja. Das ist der einfache Bulgarie Homme war das. Und den gab's halt als Eau de Toilette war das. Und das gibt's nicht mehr. Das gibt's jetzt nur als Eau de Parfum. Dadurch ist das ein bisschen extremer. Und der Duftverlauf über die Zeit ist auch anders. Und das ist zwar auch sehr schön, aber nicht mehr so schön, finde ich. Ja.
Okay. Naja. Okay.
Aber immer noch mein Liebling tatsächlich. Und funktioniert Sommer wie Winter. Ja. Ich habe so einige Düfte, die funktionieren im Sommer gar nicht. Was ist das?
Weil die zu schwer sind, dann einfach zu schwer.
Ja, noch nicht mal. Also schwere Sachen habe ich ja sowieso nicht, aber es ist trotzdem nicht. Also, das ist, was ist denn das? Wie heißt denn das? Eros von, habe ich vergessen. Funktioniert nur im Winter. Ich mache hier gerade Shownotes mit Düften, ist echt ganz witzig.
Ja, es ist ja eigentlich sehr ähnlich, also nur dass natürlich Parfumdüfte, also natürlich auch komplex sind, aber eben insgesamt
viel intensiver
auch stärker,
und ein bisschen stärker auf den Punkt natürlich. Also die riechen so, weil sie so riechen sollen. Der Wein riecht ja nicht so, weil er so riechen soll. Ne?
Ja.
Apropos riechen, ich probiere das jetzt mal.
Ja, probier mal.
Ach, auch schön. Da ist noch ein bisschen was in die Nase gekommen. Und zwar so ein bisschen was Staubiges.
Ja, also das würde ich auch mit diesem Rauch tatsächlich in Verbindung bringen.
Okay, ja. Gucken wir mal.
Ja, so ein bisschen Rauch und Gesteinsstaub.
Genau, Gesteinsstaub. Bitter. Sehr gut. Stehe ich drauf. Was ist denn das für eine Frucht? Das ist irgendeine unreife gelbe Frucht. Aber ich finde das Fass schmeckt man praktisch gar nicht. Also hat so eine.
Nö, es so ist halt auch wirklich gebrauchtes Fass, ja. Ne? Also es ist, glaube ich, geht da, glaube ich, weniger tatsächlich um Beigeschmack als um die Mikrooxidation, also einen Luftaustausch.
Ich finde ihn sehr weich. Und das ist auch ein ganz interessanter.
Ich finde, das ist eine interessante Mischung eigentlich.
Ja, genau,
Weichheit und Druck irgendwie.
Ja, und der Druck kommt aus diesem Bitteren. Also hast du so an der Seite der Zunge hast du diesen bitteren Druck und in der Mitte hast du so was ganz Weiches, was da so drüber spült. Das ist echt so schön.
Also aromatisch jetzt nicht so komplex, finde ich.
Recht salzig, finde ich ihn.
Aber der kleidet schön den Gaumen aus.
Ja.
Ich finde ja, der hat, also wenn ich an Frucht denke hier, der hat so ein bisschen was von Karambole, von dieser Sternfrucht. Kennst du das?
Die mochte ich nie und habe die darum seit vielen, vielen, vielen Jahren nie wieder probiert. Müsste ich nochmal machen. Ja. Aber ich weiß, was du meinst. Es ist ja auch so ein Gemüsefruchtgeschmack. So ein
genau. Es hat so ein bisschen so einen ganz leichten Gemüsetouch dabei. Ja.
Hm. Mhm. Den würde ich solo eher nicht trinken, sondern zum Essen, glaube ich.
Mhm. Okay. Weil dir solo was fehlt, oder?
Ich weiß nicht. Ich habe irgendwie das. Ja, genau. Irgendwas fehlt, ja. Also der ist ein schöner Wein, aber es wäre jetzt nicht das Erste, was mir einfallen würde, um ihn auf den Tisch zu stellen, um einen zu zwitschern.
Ja, dafür ist er vielleicht. Hat er vielleicht ein bisschen was Strenges? Mhm. Vielleicht ist er dir so ein bisschen zu, ja, so pur streng.
Aber Strenge stört mich ja eigentlich nicht. Mhm. Ich hab's ja ganz gerne auch, also entweder süß oder harsch. Eins von beiden. Was dummerweise der falsche Tisch beim Riesling Swag war für
mich. Stimmt, das war eher so.
Das war der trockene der
Stromstoß.
Tisch. Genau.
Der trockene Stromstoßtisch.
Der saure Tisch.
Also ich mag das sehr, also was ich an diesem Wein sehr gerne mag, ist tatsächlich dieses ganze Zitrisch-Herbe, was gerade hinten raus immer präsenter wird. Mhm. Das ist ja wirklich Zitrone, Zitronenkern, Zitronenzesten. Das gibt so eine schöne Energie. Ich finde, die Säure ist einerseits reif, auf der anderen Seite hat sie eben doch irgendwie einen sehr klaren Fluss irgendwie durch diesen Wein.
Vor allen Dingen nehme ich die Säure nicht als Säure wahr und das ist ja schon mal ein gutes Zeichen.
Ja.
Also nicht wie diese geile Riesling-Auslese, die ich da mitgebracht hatte, wo ich dachte, was Süßes. Und dann war das eine Auslese. Ich habe noch nie in meinem Leben eine so trockene Auslese getrunken, wie die, die ich selbst bezahlt hatte. Ach ja. Wir reden vom, also ich rede gerade wieder vom Riesling Swag, Verzeihung.
Ja, ja, ja. Ja, aber es fehlt tatsächlich so ein bisschen, und ich lese es gerade auch im Chat, es fehlt so ein bisschen der Zug. Also da ist, irgendwie hat dieser Wein zumindest gerade jetzt so ein bisschen so eine angezogene Handbremse am Gaumen.
Ja.
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 Das ist...
Woher kommt das?
Verebt so ein bisschen. Ja, ist eine gute Frage. Vielleicht hängt es ein bisschen mit dem Jahrgang zusammen. Also ich habe den auch schon also mit deutlich mehr Zug gehabt, würde ich sagen.
War er da älter?
Weiß ich nicht. Wir können mal den Pichu probieren. Das ist ein reiner Ulasch Riesling. Der ist auch aus 22.
Hast du Gulasch gesagt? Hast du nicht gesagt, ne?
Was? Ulasch.
Ulasch. Okay, ich habe Gulasch verstanden, Ulasch, weil ich in, mein Gehirn auf Ungarn
auf Essen eingestellt hast.
Genau. Ja,
auf warmes Essen.
Genau.
Auf Fleisch.
Zu Fleisch könnte man den tatsächlich ganz gut trinken, ne?
Ja, ich glaube, der Robert Gevesi selber empfiehlt es, glaube ich, zu Moules Frites.
Okay. Also zu Fritten.
Fritten.
Ja. Fischfritten.
Ja, ja, ich glaube, mit Fett ist das ganz, könnte das ganz gut sein.
Oh, der hat eine schöne Farbe. Der hat eine voll schöne Farbe. So ein Gelbgrün. Oh, ein sehr interessant, der riecht. Der riecht, als wäre es ein Schaumwein.
Ja. Stimmt. Der hat diesen etwas hefigen Charakter von Schaumwein,
ja.
Diesen leicht briochigen Charakter. Mhm. Schon. Das ist sehr schön. Der ist in so Betoneiern vergoren worden. Mhm. Und dann ein halbes Jahr lang im Edelstahl ausgebaut worden. Und es ist eben, wie gesagt, steht ja auch drauf, ein reiner Oder Schriesling, also ein reiner Weltschriesling. der eben so typisch ist auch für die, so ein bisschen für diese Region und dann eben auch nach Österreich rein. Aber auch nach Italien, findest du auch in Italien, Welschriesling. Und irgendwie heißt er immer Riesling, obwohl es halt kein Riesling ist.
Er vermarktet sich aber besser, ne?
Ja, vielleicht.
Ist auch immer noch zu kalt. Was ist für uns? Ja. Ist alles zu kalt bei mir? Hab ich irgendwie einen Kühlschrank versehentlich runtergestellt? Der riecht aber auch tatsächlich nur wie ein Schaumwein. Also jetzt nicht irgendwie noch irgendwas, oder? Chat sagt Aprikose.
Ja, der hat wieder also zitrisch-zestige Noten, finde ich. Mhm. Der hat vielleicht ein bisschen was, aber nicht viel, ja, das stimmt schon. Er hat auch ein bisschen was Apfeliges, finde ich, ein bisschen vielleicht ein bisschen Steinobst, so knackig noch, aber eigentlich ist das alles nicht der Rede wert, sozusagen.
Ich finde also die Aprikose aus dem Chat, finde ich die also jetzt aber nicht eine frische, also nicht eine reife Aprikose, ne?
Nee, das ist knackig, ne?
Ja, genau.
Das ist knackig und es ist wirklich dieses Zestige wieder dabei und ich würde schon auch sagen, dass das sehr typisch ist, eben für diese Ecke mit diesen Basaltgesteinen. Dass die Weine dort, also ich kenne eigentlich keine Weine von dort, die jetzt irgendwelche Fruchtbomben wären. Das sind eigentlich immer alles so reduziertere, in der Frucht reduziertere, eher steinig, kräutrige, vielleicht, also wenn, hier finde ich jetzt auch nicht kräutrig, aber eben so steinig rauchige Geschichten, die da herkommen.
Der hat im Mund übrigens. Der hat den Zug, der dem anderen fehlt.
Ja.
Und auch,
ist auch herb, ne?
Ja, sehr sogar, sehr herb. Also da finde ich, merkt man auch die Säure wesentlich stärker.
Ja, also auch weitgehend fruchtbefreit wieder, würde ich sagen. Auch wieder eher in der zitrischen Richtung. Genau, da ist mehr Säure, da ist mehr Säurezug. Hat wieder ein bisschen was, finde ich, auch von dem Medizinalen, was wir irgendwie vorher eher in der Nase hatten. Irgendwie so, das geht so ein bisschen leicht in die
Zahnarztpraxis.
Weiß nicht, vielleicht in die jodige Richtung.
Aber ich vermisse jetzt ein bisschen dieses Bittere.
Ja?
Ja, hätte ich jetzt gut gefunden, wenn da noch so ein bisschen mehr Druck irgendwie gewesen wäre. Weil der kommt mir jetzt ein bisschen weich, kommt er mir durch. Also bis auf die Säure.
Ja. Nee, kann ich jetzt gar nicht so sagen. Also.
Ich scheine auch irgendwie scheint sich mein Geschmack ein bisschen zu verändern gerade. Naja.
Inwiefern?
Ich schmecke diese Säuren, das ist mir auch beim Riesling-Swag aufgefallen. Ich schmecke diese Säuren wesentlich intensiver, habe ich das Gefühl.
Ja.
Und Das ist jetzt ein zu übertriebener Begriff, aber mir fällt gerade kein besserer ein. Penetranter. Also ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich Säuren wesentlich stärker wahrnehme. Aber kann auch einfach sein, weil ich meine, das war ja wirklich der sauerste Tisch des Abends. Und vielleicht ist es auch einfach so. Ich trinke zuletzt eher Bier als Wein. Vielleicht macht das auch nochmal was aus, dass da sich dann irgendwie auch der Gaumen ein bisschen verändert.
Ja, das kann schon sein. Ja. Ja. Ich muss nochmal reinschmecken. Das ist schon sehr, ich finde schon sehr pur.
Ja. Zwölf Umdrehungen.
Schon sehr straight so, das ist. Also diese weitgehende Abwesenheit von Frucht,
ja. muss man sich auch dran gewöhnen. Ne?
Ja, ja, in diesem Zitrischen auftaucht. Also ich finde den Wein komplexer als den George oder George. Mhm. Ich finde ihn, also ich finde die Textur ganz schön. Ist halt so ein Textur-Struktur-Wein, ja. Aber auch hier habe ich so das Gefühl, da könnte noch irgendwie einen Kick mehr haben.
Eine Kante, ne?
Naja, vielleicht. Ja. Vielleicht sogar eine Intensität, also so ein, sozusagen den Zweck so ein bisschen höher gedreht.
Wo sollte die herkommen? Außerdem also bräuchtest du ja wahrscheinlich wirklich wieder Frucht.
Nee, nicht unbedingt. Also es könnte auch von der Struktur her, von der Mischung an vielleicht so ein bisschen Gerbstoff, Säuren, Mineralität, könnte es noch so ein bisschen auskleidender sein und noch so ein bisschen mehr Druck haben.
Ja. Er ist jetzt nicht unbedingt ein Wein, an den man sich erinnert, ne? Außer wenn man Christoph Raffelt heißt und sich sowieso an alle Weine erinnert.
Naja, kann ich jetzt auch nicht mehr.
Ich relativiere das nicht. Ich gebe immer damit an, dass ich einen kenne, der sich an alle Weine erinnert.
Das klappt schon ganz gut, das stimmt schon. Ja. Ja. Ja.
Aber auch wieder eher so zu einem Essen dazu, ne?
Ja, würde ich auch sagen.
Ja. Mulfried?
Oh, das ist eher
was
so
meinst du?
Mulfried, Abendessenwein. Irgendwie er selber empfiehlt irgendwie leicht gereifte Käse, geräucherte Schinken, Nüsse, Aperitifhäppchen.
Aperitifhäppchen ist ja nur auch ein weites
also
Feld.
Also die leicht gereichten Käse, Nüsse und Geräusche.
Ach so, okay. Ich dachte als eigene Kategorie nochmal. So, ja.
Ja.
Leicht gereiften Käse, ja. Auch ein junger Gouda dazu würde auch gehen. Also ein guter junger Gouda, nicht das, was man hier in Deutschland typischerweise kauft, wenn man einen jungen Gouda kauft.
Nee, ich habe im Kühlschrank noch so ein bisschen Remika. Das ist...
Remika habe ich noch nicht gegessen. Beemster kenne ich noch, den fand ich sogar geiler. Mhm. Aber Remika habe ich noch nicht. Ja.
Ja, Remika, das ist ein großer Hof, der hier über Mai-Leibspeis Käse verkauft. Verdammt. Und auch G. Und vor Ort verkauft er halt auch Fleisch von so einem großen Biohof. Mhm. Die machen schon echt super, super holländischen Käse. Also großartig. Ja, also man erkennt es auch irgendwie, finde ich, direkt als holländischen Käse. Ich weiß auch gar nicht so ganz genau, warum, weil es jetzt nicht so der typische Gouda ist oder so. Hat eine ganz andere Intensität, aber trotzdem würde ich den nie irgendwie ins Alpenvorland oder in die Schweiz oder so stecken.
Ich finde ja holländische Käse, wenn sie gut gemacht sind, schmecken immer irgendwie ein bisschen intensiver nach Milch.
Mhm. Okay.
Aber wahrscheinlich könntest du mich auch irgendwie einen Sprints und einen Gouda blind verkosten lassen und ich würde den Unterschied nicht merken.
Stell das mal nicht unter den Scheffel.
Das Licht, dein Käselämpchen. Käselämpchen? Geschäftsmodell.
Käselämpchen?
Ja. Das sind Lämpchen, so kleine Leuchten, die man sich so in die Ecke stellt, aber die aus Käse sind. Und wo man dann immer so naschen kann, wenn man dran vorbeigeht. Oder die man nur ein- und ausschalten kann, indem man was davon nascht.
Mhm. Mhm. Eine Wallace und Gromit Käselampe.
Ja, geil. Sehr gut.
Sollen wir uns mal den dritten Wein widmen?
Wir sind heute sehr schnell, ne? Aber das ist die
wir sind heute recht schnell, ja, das stimmt. Was auch ein bisschen natürlich daran liegt, dass wir nicht das erste Mal vielleicht jetzt irgendwie auch in der Ecke sind. Ja,
ja
in der
Ecke gibt ja auch mehr schon, so viel Neues zu Ungarn zu
erzählen. Weine verkostet haben. Trotzdem muss ich ja nochmal sagen, dass ich gut, der kommt jetzt ja reinsortig ins Glas. Der Varadi ist ein reinsortiger Fomint. Mhm. Und da freue ich mich tatsächlich auch am meisten drauf, weil ich echt ein großer Fomint-Freund geworden bin. Das heißt, das ist tatsächlich auch eine Sorte, die aus Ungarn kommt und die es auch schon ewig lang in Ungarn gibt und die natürlich vor allen Dingen bekannt geworden ist durch Süßweine.
Ja. Wie bist du
vom Mint? Also im Türkei-Gebiet, ne? Mhm.
Wie bist du vom Mint-Freund geworden? Also was daran lässt dich ihn zum Freund haben wollen? Sag
ich
mal.
Ich glaube, also der Fomint hat so ein bisschen ähnlich wie zum Beispiel der Chenin Blanc oder auch eben gute Chardonnay einfach eine unglaublich, also wenn er gut gemacht ist, einfach eine unglaubliche Balance aus sozusagen Struktur, Textur, Frucht, Säure, die Art der Säure gefällt mir. Und die sozusagen die Vielseitigkeit, was man mit der Sorte machen kann, wo es unterm Strich immer noch sehr gut ist. Mhm. Also Labana, finde ich, gehört für mich auch dazu. Riesling letztlich auch. Also ich meine, das haben wir am vorletzten Samstag gesehen.
Ja.
Also was man alles aus Riesling machen kann, ja, ist halt schon großartig. Fomint ist halt, also habe ich halt auch spät entdeckt, weil Fomint ja tatsächlich eine Sorte ist, die praktisch nur dort vorkommt. Länger auch in Österreich beheimatet war, aber da dann wahrscheinlich auch mit dem Ende der KOK-Monarchie dann auch ein bisschen zurückgegangen ist, also nur noch sehr selten vorkommt mittlerweile, aber eben hier und da zunehmend wieder angebaut wird. Es ist einfach eine Sorte, die einfach hochkomplex ist und einfach einen sehr, sehr eigenen Charakter hat. Mhm. Müssen wir mal reinriechen.
Ja. Schon sehr.
Ich finde, man riecht es auch schon.
Ja, ein sehr bisschen üppig auch.
Ja, es hat was Üppiges. Ja.
Nicht Marmelade, ne? Also nicht Marmelade üppig, ja, sondern üppig.
Nee, gar nicht.
Gewisse Breite auch, ja,
finde ich. Aber es hat was reif.
Ja, also reif.
Hier,
ja,
ist schon auch Frucht mit dabei, ne?
Ja.
Also ich muss halt schon sagen auch, und das ist auch was ich auch dem, ich sag mal, dem modernen deutschen Riesling, also gerade diesen großen Gewächsen häufig vorwerfe oder denen, die das machen, dass sie das so weit getrieben haben, dass sie sozusagen behaupten, sie würden Terroirweine machen wollen, denen dann alle Frucht fehlt, damit man nur noch sozusagen den blanken Stein schmeckt oder was auch immer. Und dabei der Charme so ein bisschen verloren geht. Ich finde, das haben die ersten beiden Weine so ein klein wenig auch.
Ja, stimmt.
Also ich bin jetzt überhaupt nicht fruchtverliebt, ne?
Ja.
Aber ich bin auch kein Freund davon, jetzt so ganz persönlich, dass man auf alle Frucht verzichtet im Wein. Mhm. Weil ich fand irgendwo, also du kannst den Charakter auch über die reine Struktur oder was auch immer irgendwie definieren, aber ich finde, dass zum Charakter eben auch bei einem Obstgetränk letztlich, ja, irgendwie auch eine Frucht dazu gehört.
Ja, genau. Ja, 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 absolut. Ja. Also ich bin ja.
Ich finde, das hat er jetzt schon, das hat er ganz klar anders als die ersten beiden.
Ja.
Und du merkst aber auch direkt hier, finde ich, dass der schon in der Nase eine Dichte hat, eine Würze, mhm, hat.
Aber ja, was für eine Frucht? Was ist das? Ich finde ja, das hat von der Säuerlichkeit, Frischheit hat das so ein bisschen was Stachelbeeriges. Aber dafür ist es wieder zu süß. Jetzt nur der Geruch. Mhm. Also so süße Stachelbeeren, ja, genau, gibt es nicht, aber
tatsächlich so ein bisschen was von Kandiertem.
Kandierte Stachelbeere.
Ja, ich finde, Also es hat Rauch, es hat wenig, aber es hat Rauch, es hat Stein. Es hat ein bisschen was von Petrichor, also diese, ne, diese Flechten auf Stein, wenn die nass werden. Also es ist ja auch so ein spezieller Geruch, finde ich, den ich immer mal wieder finde.
Der Chat es sagt, Cassis finde ich jetzt gar nicht.
Ja, Cassis ist ja gar nicht so weit von deiner Stachelbeere entfernt, finde ich.
Okay, ja. Ja, stimmt.
Kann ich schon so ein bisschen nachvollziehen.
Aber ich wäre auf Cassis wäre ich nicht gekommen ohne Hilfe.
Nee, wäre ich jetzt selber auch nicht gekommen. Es hat was Wachsiges, finde ich. Es hat Lanolin, so was leicht Wollwachsiges, was Chenin Blanc ja auch gerne mal haben kann. Tatsächlich wie so ein, auch so ein Tropfen Honig da drauf. So ein, also nee, vielleicht eher Bienenwachsiges auch. Mhm. Also leicht Bienenwachsiges.
Ich bin sehr gespannt, wie der schmeckt. Weil der hängt die Latte jetzt natürlich hoch, ne? Also nach den beiden anderen hängt der, also man hofft jetzt ja so ein bisschen hierin all das zu entdecken, was man in den anderen so ein bisschen vermisst hat. Na gut, Freundchen.
Es ist auch, also je länger ich im Glas habe, desto mehr geht's auch wieder so ein bisschen in Patisserie-Richtung. Also kein warmes Gebäck, sondern schon ein ausgekühltes Gebäck, aber auf jeden Fall irgendwie was, wo so ein bisschen Blätterteig oder so mit drin ist. Bisschen Mandel auch tatsächlich wieder. Bisschen Blütenduft. Schon ganz cool.
Ja, probieren wir mal.
Boah, ja. Krass. Mm. Aber ist geil.
Oh ja. Oh. Ja, das hier, ne? Das entschädigt jetzt aber alles, ne?
Ja, finde ich auch. Das, wow. Das ist das, wofür ich dieses Weingut eigentlich auch liebe. Das sind wirklich die Vermint. Das ist, finde ich, großartig. Das ist einfach, da krieg ich so ein bisschen Gänsehaut tatsächlich. Weil das,
Oh, der ist wirklich toll.
Weil mich das schon, also das holt mich echt gut ab.
Boah. Auch im, ich hasse diesen Begriff, aber ne, im Abgang. Mhm. Nochmal so ein bisschen was Bitteres, was Bitteres im Finale, genau, im Finale. Ja. Fortsetzung der Aromen im Aufgang. Im Finale nochmal so was Bitteres und zwar hinten im Rachen, das ist toll. Mhm. Das ist und komplett unsauer. Entschuldigung, sehr balancierte Säure. Mhm. Mhm. Und so eine, der hat so ein bisschen so eine Hitze, ne? Wie viel Umdrehung hat denn der?
Guck mal. 12. 12, ja.
Oh, der ist geil.
Also das ist auch wirklich direkt vom St. Georgsberg, also wirklich komplett vom Basalt, klar, von Hand gelesen, spontan vergoren, als Ganztraube gepresst.
Der ist wirklich geil.
Und im 500 Liter Fass 9 Monate lang ausgebaut, also im Tonneau. Mhm.
Was für eine Länge der hat, ey, super.
Und hier ist auch das, was die Sorte auch gerne mitbringt, wenn man sie entsprechend vergärt, ist so dieses salzig-mundwässernde, was
man da hat. Ja, ne? Ja.
Der hat eine Wärme, eine gewisse Wärme in der Frucht, aber mit 12% überhaupt nicht viel Alkohol, vergleichsweise. Aber er hat eben Frucht. Er hat nicht viel Frucht, nicht übermäßig viel Frucht, aber er hat Frucht und er hat einfach so ein bisschen Speck auch. Der hat
ja, Frucht und Speck, ja. Sehr gut. Speckdatteln.
Ja. Und dann eben auch wieder diese herb zästigen Noten mit dabei, die einfach auch Frische bringen. Die Säure, die auch gar nichts überlagert oder
ja, so, genau,
die
genau,
jetzt
genau.
auch nicht.
Das meinte ich
mit, aber die trotzdem unsauber. Sehr präsent ist und den Wein einfach schön nach vorne schiebt, finde ich. Schon super.
Der ist wirklich toll. Ja. Der hat so ein bisschen, ist ganz witzig, der hat so ein bisschen was von allem.
Ja, und der kriegt es vor allen Dingen zusammen, ne? Das steht halt nicht nebeneinander.
Ja.
Sondern der Wein bringt das, zusammen?
Den würde ich solo trinken, ausschließlich. Mhm. Aber nicht durchgehend. Mhm. Also ich, das ist jetzt nicht, das ist kein Zechwein.
Mhm. Nee, das ist kein Zechwein, das stimmt.
Also es ist so, den trinkst du.
Dafür ist er einfach zu anspruchsvoll, würde ich sagen.
Den trinkst du und dann steht er im Kühler auf dem Tisch oder neben dem Tisch und dann stellst du noch eine andere Flasche irgendwas Gefälligeres hin und greifst aber so nach jedem dritten Glas greifst du nochmal zu dem Fomint.
Ja.
Das ist cool.
Ja, das ist schon super.
Und wenn der, ich weiß nicht, ob das jetzt daran liegt, dass der wärmer geworden ist oder dass ich ihn auch im Mund hatte mittlerweile. Aber in der Nase kriegt er jetzt so was Kräutriges noch, finde ich.
Mhm. Woran er mich tatsächlich auch erinnert, ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnerst, aber wir hatten ja schon mal Assyrtiko aus Griechenland.
Mhm. Ich weiß, dass
das ist eine Rebsorte, hatten, die. Das ist eine Rebsorte, die mich auch daran erinnert, tatsächlich aromatisch und auch so ein bisschen von der Säurestruktur her. Was also und an Cataratto vom Ätna, was beides eigentlich eher südliche Rebsorten sind, also eher mediterrane Rebsorten, die aber auch diese Mischung haben aus diesen leicht wachsig, also so wie mit Wachs überzogenen Früchten. Kombiniert mit diesen zitrischen Aromen und eben auch das, was du sagst, was eine gewisse Wärme hat und eben trotzdem frisch ist. Mhm. Ja. Insofern, wenn ich den jetzt blind im Glas hätte, würde ich im Zweifelsfall auch sagen, dass der tatsächlich eher ein mediterraner Wein ist, als dass ich den jetzt irgendwie in Ungarn verorten würde, wobei es da ja auch jetzt nicht kühl ist, also es ist ja schon auch eine warme Ecke.
Obwohl von dem mediterranen Wein, den würde ich alkoholischer erwarten.
Das stimmt, das sind die auch. Genau, im Gegensatz zu diesem Fomint sind die anderen jetzt vom Ätna oder also gerade jetzt auch Assyrtiko irgendwie von Santorini oder so, die haben deutlich mehr Alkohol.
Mhm. Ja. Auch geschmacklich, ne? Also den schmeckt man dann halt auch.
Ja, das stimmt schon.
Das ist echt ein geiler Wein, mein lieber Vater. Ist auch nicht billig, ne? 20er, glaube ich, kostet die Flasche.
Ja.
Ist er wert, aber trinkt man halt auch nicht alle Tage, ne?
Nee, klar. Das stimmt schon.
Nur alle zwei Tage. Der Chat wüsste gerne, ob das, was wir hier gerade im Glas haben, typisch ist für Fomint oder ob das daran liegt, dass der gut gemacht ist.
Mhm. Also er ist auf jeden Fall gut gemacht. Ist jemand, der echt guten Fomint macht. Mhm. So durchgängig auch durch die Jahre, die ich den jetzt kenne. Ich würde sagen, dass es schon ein typischer Fomint aus dieser Ecke ist, also vom Balaton und von diesen vulkanisch geprägten Bergen, ja.
Ja.
Die Weine aus anderen Ecken von Ungarn, also die jetzt tatsächlich eher aus dieser Süßweinrichtung kommen, dort aber trotzdem trocken ausgebaut werden, also in dieser Türkei-Gegend, da sind die so ein bisschen fetter, würde ich sagen. Okay. Im Allgemeinen auch ein bisschen aromatischer. Hier bei diesen Basaltböden sind die tatsächlich weniger, so ein bisschen weniger aromatisch und insgesamt so ein bisschen straffer. Und wenn man dann so ein bisschen weiter geht Richtung Grenze zu Österreich, wo der Franz Weniger, von dem wir auch schon mal Weine hatten, Fomint macht, dann ist es da vielleicht noch so ein bisschen, wie soll ich das sagen, vielleicht so ein bisschen gesetzter oder so, ein bisschen ruhiger. Mhm. Wenn das hier vielleicht so ein bisschen energetischer ist, aber das hat wirklich mit diesen Basaltböden zu tun, würde ich sagen. Ja, also ich würde schon sagen, dass es schon eigentlich typisch ist für die Sorte.
Hm. Wir waren essen. Mhm. Und zwar sind wir einem Restaurant, ich bin so raus aus dem gesellschaftlichen Leben, dass wenn ich wissen will, wo ich in Berlin mal gerne essen gehen wollen würde, frage ich meinen besten Freund, der in Hamburg wohnt. Darum sind wir auf einen Tipp von dir hin essen gegangen.
Ja.
Und zwar bei einem Inder mit dem Namen Navi New Indian. Der ist in Berlin-Kreuzberg in der, was ist denn das, Gräfestraße? Nee, Quatsch. Doch, Gräfestraße ist das. Gegenüber von übrigens dem besten Rahmenladen hier in Berlin. Also man kann dann auch einfach mittags Rahmen, dann einfach ein bisschen Straße runter, da ist eine Bar, da kann man sich an einen verknuspern. Dann wieder die Straße hoch, das ist ein ganz guter Kaffeeladen. Dann wieder 20 Meter runter und dann abends indisch essen gehen. Das ist das beste indische Restaurant, in dem ich in Berlin bisher gegessen habe, seit ich hier lebe. Und das ist seit fast 30 Jahren. Wirklich ganz, ganz toll, also gut gemacht, auch das ganze, die ganze Art und Weise, also das, auch das Personal ist total zugewandt und irgendwie nett und
das ist so wie bei uns hier in Hamburg mit dem Authentica, das ist ganz ähnlich.
Ja. Da kenne ich gar nicht, ne.
Das habe ich ja auch irgendwie, ich habe ja auch irgendwie in Hamburg länger gesucht, weil ich ja gerne auch indisch koche selber, also so wie ich indisch verstehe, also mit den Kochbüchern, die ich habe. Aber ich war halt noch nie dort, also deswegen ist es halt alles nur von Büchern angelerntes Wissen. Aber wenn ich dann besser indisch koche als die Restaurants hier, dann bin ich halt irgendwie doch frustriert von den Restaurants.
Und das ist, was ich
das all war ich jetzt Jahre. Auch 10 Jahre lang oder 12 und dann habe ich es halt das Authentica entdeckt. Und eben auch mit diesen Menschen, also genau so, ja. Die sind irgendwie zugewandt, die sind fix, da hast du nicht das Gefühl, du müsstest denen was bringen. Und du bezahlst halt auch einen vernünftigen Preis irgendwie.
Ich habe ja auch die letzten, also ich sag seit 10 Jahren, das beste indische Restaurant Berlins ist meine Ehefrau. Ja. Und die ist jetzt gerade wirklich vom Navi abgelöst worden. Das fand ich wirklich spektakulär. Und der Maître da, als ich dann auch sagte, dass es außergewöhnlich gutes indisches Essen gewesen sei. Also jetzt, ich kann ich natürlich nicht beurteilen, für Berlin, ne, ist dann immer dabei. Dann sagt er auch, ja, wir bemühen uns auch, es nicht so zu machen wie alle anderen indischen Restaurants, weil alle anderen indischen Restaurants machen so eine indische Fusion-Küche. Die nehmen einfach alles, was es in Indien gibt und werfen das in den Topf. Und da kommt dann so ein Gericht halt raus irgendwie. Und er sagt, versuchen
sich... verschiedenen Landesteilen,
genau.
So, das ist eigentlich...
Ja, und sie versuchen sich darauf zu konzentrieren, im Wesentlichen, ich glaube, das war südindische Sachen zu machen.
Okay.
Das wirklich, also ich bin wirklich beeindruckt. Und vor allen Dingen, wahrscheinlich hat er genau nicht Südindien gesagt, aber egal. Vor allen Dingen zu absolut lächerlichen Preisen. Also das war wirklich, ich meine, ein Restaurantbesuch ist ja wirklich teuer geworden über die letzten paar Jahre. Und die haben, es gibt da, die haben so einen Menüvorschlag, der besteht aus Dingen, die sie sowieso auf der Karte haben. Vielleicht ist es dann ausgerechnet das, was sie gerade viel gekocht haben oder was gerade übrig ist, ich weiß es nicht. Also sie machen einen Menüvorschlag. Muss man nicht machen, muss man nicht nehmen. Wie heißt das denn? Ich weiß es jetzt auch nicht mehr. Das kann jeder selber nachgucken. Links gibt es in den Shownotes. Und das sind halt 3 Gänge. Mhm. Und das vegetarische Dreigang-Menü aus deren Empfehlung kostet ein 20er.
Wahnsinn, ja.
Hallo? 20 Euro, das ist völlig, völlig absurd. Und auch sonst war das war echt ein Witz. Wir waren mit 4 Leuten da und konnten uns nicht entscheiden. Und die haben auf der Karte, gibt's Vorspeisen, Kleinigkeiten, Hauptgerichte und so weiter. Und wir hatten, also wir haben dann von den Kleinigkeiten, wir haben gesagt, bring mal alles. Weil wir wussten nichts Besseres. Bring mal alle Kleinigkeiten. Das waren, glaube ich, dann so 6 oder 7 kleine Gerichte, die wir uns geteilt haben. Dazu mehrere Flaschen Wasser, 2 Longdrinks jeder. Was dann gab's dann noch? Ja, wie gesagt, mehrere Flaschen Wasser. Ich glaube, 1 oder 2 Bier sind noch getrunken worden. Und wir haben am Ende inklusive echt großzügig Trinkgeld pro Nase 75 Euro bezahlt. Und das finde ich, also machst du jetzt auch nicht jeden Tag.
Ja, das ist.
Aber das nee, für einen Samstagabend.
Wenn man ausgeht.
Ja.
Ja, eben. Eben.
Irre. Ja. Also ich war wirklich begeistert. Mhm. Und wie gesagt, wenn man schon mal da ist, kann man auch gegenüber zu dem Rahmenladen gehen. Der heißt Coco Loco. Ich weiß immer nicht, wie der heißt.
Coco Loris.
Coco Loco Rahmen. Ich guck mal gerade. Ja, es gibt irgendwie mehrere, die so ähnlich heißen. Genau, da gibt's einen in Mitte, der ist das nicht. Mitte, Kreuzberg, ist das der hier? Ach, egal, ich schreibe den mal auf, Kokolo. Ich schreibe mir die Shownotes.
Ja, ich war da essen, wo ich in Hamburg immer noch am liebsten essen gehe, in der kleinen Bodenstraße mit meiner Bonner Weingruppe, die zum Rieslingszweck gekommen ist, also am Vorabend.
Der Laden bei dir am Büro um die Ecke?
Ja, genau, okay. Genau. Auch der Michael, der normalerweise hier immer auch mit dem Chat ist und heute nicht. Und ja, das ist einfach immer sehr gut. Und ich nehme ja gerne Leute mit dahin, die noch nie da waren. Mhm. Und das ist jetzt natürlich, also wenn du da drei Gänge isst und die haben eben, also wenn du jetzt von der Karte nimmst, dann bist du deutlich mehr los. Wenn du drei Gänge Überraschungsmenü nimmst, was sich immer lohnt, was du natürlich nur machen kannst, wenn du im Prinzip auch alles isst, dann zahlst du 59 Euro. Mhm. Aber es ist einfach ein sehr gutes Essen. Ja. Das ist echt immer einfach sehr gut. Also wir waren, also auch die Bonner Leute, die auch durchaus
anspruchsvoll
häufiger essen gehen und Anspruch haben, waren sehr angetan oder begeistert. Das war schön.
Hm. Ja. Ich war da noch nie. Also das Einzige, woher ich das kenne, ist von dieser Party bei dir, wo wir das Catering da geholt hatten.
Ja, genau. Ja. Ja, müssen wir auch wirklich mal machen. Ja. Aber das macht man halt auch nicht jeden Tag.
Ja.
Nee,
jeden Tag essen.
Aber ich meine,
macht man sowieso nicht mehr.
Es ist immer was Besonderes, aber es ist halt dann auch wirklich immer so, dass ich einfach total zufrieden daraus gehe. Das ist einfach so. Hm. Aber jetzt mal abgesehen davon, dass ich natürlich die Leute gut kenne und
ja, das hat dann so ein, das wird dann auch irgendwann so ein Stammtischding, ne?
Ja, das hat dann auch was Familiäres, so in gewissem Maße, ne?
Ja. Sowas hatte ich ja auch mal hier, aber der hat ja leider pleite gemacht.
Ja.
Die sonst noch was? Nee, sonst eigentlich nicht. Diese Brasserie, die du empfohlen hattest in Hamburg, neben der Elbphilharmonie, die fand ich auch ganz gut. Wie heißt sie? Karls,
ja, genau, Karls. Ich meine, ja, die Leute waren einfach gut drauf, ne?
Ja.
Irgendwie, das gehörte auch schon dazu, dass es, also.
Ja, das war halt so, es war so eine ehrliche Brasserie einfach. Also, das war jetzt nicht irgendwie ein außergewöhnlichstes Essen. Also, das Tartar hat super geschmeckt. Eigentlich hat alles gut geschmeckt und, aber war so ein ehrlicher Laden. Das hat man ja auch relativ selten, habe ich so den Eindruck. Also, entweder ist es irgendwie zu hip oder zu viele Fischernetze an der Decke oder sowas. Aber das war so. So stelle ich mir eine Brasserie vor, ja. Mhm. Ja. Ja, und die Kellner waren der Kracher, ja.
Ja, die waren echt gut. Ich hätte noch eine Ankündigung zu machen.
Der nächste
Rieslingswerk? Der nächste Rieslingswerk, den könnte ich auch schon vorstellen, tatsächlich.
Ach was.
Ich habe schon mal abgestimmt mit anderen,
also dass
es keine Terminkollisionen gibt.
Also ich dachte abgestimmt im Sinne von,
auch mit der Rubenkirk schon abgestimmt.
Ich lege den Termin
fest und mit dem Ort, wo der Rieslingszweck bitte?
Ich lege den Termin fest und nenne es Demokratie, also auf diese Art und Weise abgestimmt. Nein, okay.
Ach so. Nee, ich habe das schon mal mit der Rubenkirk abgestimmt, die ja der Ort war, an dem der 2025er Zweck stattgefunden hat. Und also das, ich sag mal so, das Feedback war so gut.
Ja.
Ich war mir ja nicht sicher, ob ich es nochmal mache. Aber das Feedback war wirklich so gut, dass ich mich am Abend selber entschieden habe, das nochmal zu tun. Also nochmal zu organisieren. Und das wird dann am 12. Juni 2027 wieder in der Hofenkirch stattfinden.
12. Juni 2027.
27, genau.
Und was machen wir nächstes Jahr?
Nächstes Jahr machen wir beide zusammen ja im Mai schon mal Rindflaschen live in Köln.
Ach ja, stimmt ja, Mensch, ja.
Im Mai. Ja, und ich habe tatsächlich im Juni nächsten Jahres gibt es mein Büro für Wein und Kommunikation, dann auch 10 Jahre. Da werde ich auch eine kleine Party machen. Allerdings ist die jetzt nicht offen für alle.
Das, also ohne,
kann ich mir nicht leisten,
ohne Facebook-Ankündigung.
Ohne Facebook-Ankündigung. Ich sag nicht wann.
Genau.
Nicht, dass dann Leute da tagelang rumlungern bei mir vorm Büro.
Ja. Und falls sie das aber doch machen, sollen sie wenigstens guten Wein mitbringen.
Gut, wenn sie es dann doch machen, dann würde ich sie auch mit
nein. Hör auf. Nachher verplapper ich mich irgendwo oder irgendwer.
Okay.
Nein, okay. Ihr seid nicht eingeladen.
Ja, also das ist das, was wir nächstes Jahr vorhaben. Was wir jetzt in Kürze vorhaben, sind die nächsten beiden Folgen. Mhm.
So einmal am 23.07.
Ja, da geht's sozusagen an die obere Loire, die Loire Vulkanique, was echt ein spannendes Gebiet ist, aber völlig außerhalb des üblichen Fokus. Also die Loire fängt bei den meisten Leuten ja irgendwo in Puy-Fumé-Sancerre an, mit Sauvignon Blanc, aber das ist oberhalb sozusagen parallel zur Rhône auch noch eine Loire gibt, ist tatsächlich weitgehend unbekannt, also jetzt gerade hier in Deutschland auch. Und ich war vor 2 Jahren da und habe mir mal verschiedene Weinbaugebiete angeschaut und habe jetzt von einem Weingut, das damals neu gegründet worden ist, in einer Appellation, die 100% heißt, also wie der heilige Porzellan quasi, so ähnlich, gab es ein Weingut, das mich ziemlich überrascht hat mit den Qualitäten, also im positiven Sinne natürlich. Und die Weine gibt es jetzt tatsächlich bei Konzept Riesling in Düsseldorf. Mhm. Und das machen wir im nächsten Monat. Und weil ich ja versuche, dann immer auch einen 6er-Karton für alle voll zu bekommen, damit das irgendwie ein bisschen nachhaltiger ist, machen wir den Monat drauf ein deutsches Weingut, das ist auch sozusagen von Anfang an bei Konzept Riesling gibt und das ich jetzt auch schon eigentlich von Anfang an so ein bisschen verfolgt und begleitet habe. Das hat den außergewöhnlichen Namen Heiligenblut und ist aus Rheinhessen. Genauer gesagt aus Alzey-Weinheim und das machen wir dann im August.
Ja.
Und dann habe ich noch eine Ankündigung von Freunden von mir, nämlich von Conny und Efi an der Unstrut. Die haben letztes Jahr zum ersten Mal und leider mitten in meinen Ferien, deswegen konnte ich nicht da sein, das Silvanerfest organisiert am Fitzenburger Schlossberg. Das ist eine Lage von denen, die sich teilen mit einem Freund von ihnen. Und witzigerweise war der Fitzenburger Schlossberg irgendwie, ich glaube, vorgestern oder vor 3 Tagen irgendwie im Fernsehen in einem Film mit Jan-Josef Liefers, wo ich für dich völlig zufälligerweise durchgesäppt habe. Der Film spielte eigentlich in Polen. Und ich sepp da rein und sehe irgendwie diesen kleinen Pavillon am Fitzeburger Schlossberg und denke, hey, das ist doch der Fitzeburger Schlossberg. Ja, also eine Steillage irgendwie, von der aus man tatsächlich in den Wald schauen kann, wo die, wo diese, wie nennt die sich noch, von Nepra, diese...
Die Himmelsscheibe.
Diese Himmelsscheibe gefunden worden ist, also eigentlich tatsächlich gefunden worden ist, da in der Ecke. Konrad und Efi, also Konrad Budrus, ist einer der besten Silvaner-Macher in Deutschland, würde ich sagen, und ist eben an der Unstrut. Und er hat letztes Jahr zum ersten Mal und dieses Jahr dann am 23.08. zum zweiten Mal ein Silvanerfest dort organisiert. Da gibt es eine offene Verkostung mit allen Winzern, die da teilnehmen und daneben eben einige der besten Silvaner-Winzer aus Deutschland teil. Also ich sage jetzt mal Carsten Saalwächter, Odinstal, Mai, Schätzl, Karl Walter und so weiter. Und dazu kommen noch so ein paar Schaumwein-Kollegen von Griesel, Vincent Eimann und so weiter. Und das findet ab 13 Uhr statt mit Open End. Es gibt eine Weinbar, es gibt Essen von Trio Otto und Emma Metzler aus Berlin. Die kommen angereist und bauen da auf. Und dann gibt's noch Live-Musik abends und man kann da irgendwie campen. Also ich werde diesmal da sein.
Das wäre jetzt die nächste Frage gewesen. Kann ich mich da mit dem Bus hinstellen?
Genau, kannst du dich mit dem Bus hinstellen und wahrscheinlich stelle ich mich da mit meinem alten Volvo hin und baue mein Zelt auf.
Ja, geil. Genau. Ich finde, für diese Werbung könnten die auch mal ruhig ein paar Tickets springen lassen, damit ich mit meiner Frau da hinkommen kann, ne?
Ja.
Nur hören die ja leider nicht zu, darum kriegen die das nicht mit.
Shit. Ja, das könnte sein, dass sie zuhören, weil ich gesagt habe, dass ich es heute ankündige. Aber es ist auf der anderen Seite so, Conny und Efi, die haben letztes Jahr genau 0 Trauben geerntet an der Unstrut, weil die alles durch Spätfröste verloren haben. Die haben nur Einnahmen gehabt, weil sie von Freunden, unter anderem eben Carsten Saalwächter in Rheinhessen sozusagen, am Roten Hang von einem befreundeten Bio-Winzer irgendwie ein bisschen was an Fläche bekommen haben, aus der sie Weine machen konnten. Mhm. Und vor dem Hintergrund, denke ich, sollten wir alle die Karten bezahlen. Das Ganze gibt's unter conny-und-efi.de/Silvanerfest.
Ja, schön, Shownotes.
Und, ne? Und das ist,
Tickets kosten 95 Euro.
Ich war ja letztes Jahr nicht da, ich habe nur die Bilder gesehen, das sah toll aus und jetzt haben sie es noch so ein bisschen optimiert,
ja,
glaube ich. Und also ich fahre jedenfalls dahin dieses Jahr.
Ich werde es versuchen, ja.
Ja, das wäre doch ganz cool, wenn wir da aufschlagen könnten. Ja. Zusammen.
Ja, vor allen Dingen, wenn man da stehen kann, das fände ich halt total. Ja, da
kannst du stehen.
Also wenn ich da jetzt nicht auch irgendwie Hotel und dann ist das Hotel 17 Kilometer weg und man muss mit dem Taxi hinfahren. Das finde ich immer total elend.
Ja, ja.
Aber wenn man irgendwie.
Nee, du kannst da einfach stehen. Also 10 da ist Minuten Fläche.
Fuß
da
rüber
ist
und, ja.
Da ist im Hintergrund von der Vitzeburg, also ist so ein altes Schloss, was dann, glaube ich, auch irgendwie in der DDR so eine psychiatrische Klinik war, was also, als ich vorletztes Jahr da war, irgendwie auch in Ansätzen, glaube ich, renoviert wurde, aber echt auch ein Riesenprojekt ist.
Aber was Seriöses, weil es gibt doch irgendwie auch noch so eine psychiatrische Klinik irgendwo im Osten,
die Nazi gekauft hat. Nee, das war alles schon, das war alles abgerockt. Also nee, die gab es nicht mehr. Also okay. Es war einfach Leerstand. Also, aber sie wollten es, glaube ich, irgendwie vom Verfall retten, aber es ist einfach ein großes Areal. Und da ist insgesamt sehr viel Platz. Und also da kann man gut stehen. Und was ich noch sagen wollte, ich habe mir den George nochmal eingeschenkt. Und der kriegt tatsächlich jetzt nochmal mit Luft in der Flasche und Luft im Glas nochmal echt einen guten Kick.
Okay. Spannend. Ups. Ich habe nicht genug ausgespuckt und schon schütte ich hier alles überall. Naja.
Och, immer noch schlank.
Ja, ne? Aber.
Aber der hat sich gefunden. Der hat sich genau. Der hat sich irgendwie zusammengebastelt, finde
ich. Ja, und nicht mehr so steinig. Also der ist nicht mehr so steinig.
Ja. Und der Pichu, dem geht's ähnlich. Der ist auch kompakter geworden.
Mhm.
Auch hier ist es. Es ist ein bisschen mehr Frucht, nicht viel mehr Frucht, aber es ist ein bisschen mehr Frucht. Gefällt mir jetzt auch wirklich besser. Also da würde ich auch sagen, ich meine, ich habe die auch alle gestern aufgemacht, aber im Zweifelsfall oder im besten Fall, glaube ich, würde ich sagen, sollte man die einfach in der Karaffe schütten vorher,
ja,
damit die noch mehr Luft ziehen, damit man denen gerecht wird. Also es ist ja auch immer in so einer Sendung.
Der Pichu hieß er? Pichu?
Ja.
Pichu. Der mussiert auf einmal, das hat er vorhin nicht gemacht. Oder ich habe ihn zu lang offen stehen gehabt, kann auch sein. Aber. Die haben sich wirklich nochmal gut entwickelt. Der George oder George aber am besten. Trotzdem.
Das ist halt immer so eine Sache. Ich meine, es ist halt, über Wein zu reden, ist halt immer eine Momentaufnahme. Ich weiß noch, wir hatten diese polnischen Weine, wo wir während der Sendung doch eher so ein bisschen underwhelmed waren und die du aufbewahrt hast und die nach 2-3 Tagen gestrahlt haben. Ich meine, das kann man halt in so einer Sendung nicht abbilden.
Ja.
Das ist einfach nicht drin. Aber und das ist natürlich, ich meine, das kann man jetzt auch niemandem oder auch uns nicht vorwerfen, wenn wir eh schon sagen, wir machen den am Tag vorher auf und geben ihm Luft.
Mhm.
Aber es sind natürlich auch Weine, tendenziell, die irgendwie halt auch noch mal ein paar Jahre liegen können und sich mit Sicherheit auch noch mal positiv entwickeln. Aber ich meine, sie werden halt jetzt auch auf den Markt gebracht. Und haben jetzt auch schon 3 Jahre, ne? Ist jetzt 22 oder 4 Jahre der Formulierung.
Ja, aber ist halt ein gutes Zeichen.
Weil,
so wenn er nach 4 Jahren ist ja vieles dann auch auf dem Zenit für vielleicht noch 1, 2, 3 Jahre. Und das ist da noch lange nicht, würde ich denken. Ja.
Nee, ja. Das würde ich auch sagen. Das merkst du auch tatsächlich eben an den Plöppen, der Korken, wenn du den dann rausholst, nachdem er irgendwie einen Tag die Flasche nochmal verschlossen hat und da ist einfach Leben drin, ne? Und da ist irgendwie Energie drin. So. Das ist noch sehr frisch, eigentlich noch sehr jung, ja, auch wenn es die aktuellen Jahrgänge jetzt sind.
Ja.
Ja, schön.
Da sind wir jetzt mal wieder
fertig mit der Welt. Reinriechen.
Auch von dem George trinke ich noch ein Glas. Mhm. Hat auch ein bisschen diese Bitterkeit verloren, was ihm auch ganz gut tut wiederum.
Ja. Der hat sich wirklich gefunden. Ja, der hat eine Balance bekommen, die er am Anfang der Sendung nicht hatte.
Exakt. Und er hat auch nicht keine Frucht. So.
Ja.
Ist so eine Süße reingekommen auch, ja.
Ja. Genau. Ja, genau. Er hat jetzt genau den Charmfaktor, der ihm vorhin gefehlt hat. Schön.
Sehr schön.
Jetzt merkt man sogar den Riesling da drin, finde ich.
Sehr schön.
Den habe ich vorhin nicht rausgeschmeckt. Ich finde, jetzt hat er tatsächlich was von Riesling auch. Steht jetzt auch im Chat, der Fomint wird einfach nochmal großartiger. Das ist wirklich starker Wein. Und es ist, um nochmal auf die Frage zurückzukommen, es ist der Winzer, aber es ist einfach auch die Rebsorte. Das ist wirklich eine große Rebsorte, eine große weiße Rebsorte, die wie so manche andere, die sozusagen nur regional vorhanden sind und nicht so breit wie Chardonnay, der ja quasi überall angebaut wird.
Mhm.
Und deswegen immer irgendwie in aller Munde ist, auch wenn er, also der größte Teil von Chardonnay mediocre Qualität hat, aber dadurch, dass er halt überall angebaut wird, ist er halt so präsent, dass er sozusagen immer eigentlich über die besten Weine definiert wird.
Mhm.
Und Fomint oder jetzt Assyrtiko oder selbst Silvaner, würde ich jetzt sagen, der ja immer so als Brot- und Buttersorte angesehen wurde, aber im besten Fall eben auch wirklich großartige Weine hervorbringen kann. Das ist halt so regional beschränkt, dass es halt schwierig ist, für so eine Rebsorte wirklich einen entsprechenden Bekanntheitsgrad zu erlangen.
Hm.
Ja.
Wir haben unser Bestes getan.
Das stimmt.
Christoph Raffelt, vielen Dank.
Holger Klein, ich danke dir.
Publikum, wir danken euch und Wolfram. Alle danken dir.
Wenn Sie in Nizza eine typische Nizzaer Kneipe suchen, in einem Fischrestaurant am Hafen, und Sie glauben, da ist alles frisch und alles billig, dann misstrauen Sie erstmal sämtlichen Empfehlungen. Es gibt tatsächlich ein Restaurant, das ist Cassin. Es ist zwischen all diesen Hafenrestaurants, wo man auch da auf der Terrasse sitzen kann, ich meine auf der Straße sitzen kann, und es ist alles schön und pittoresk und touristisch, und das hat man sich gar nicht vorgestellt und man glaubt, das ist dann besonders gut. Und Cassin hat einen Vorteil tatsächlich, der Mann ist so eingeführt, er ist der Älteste am Ort, am Platze. Alle Fischer kennen ihn, und wenn sie frische Fische bringen, dann ist er der Erste, dem sie diese anbieten. Deshalb sind die Fische bei ihm besonders frisch. Das heißt, die Chance, einen alten Fisch zu kriegen, einen vergammelten Fisch, ist bei ihm geringer als woanders. Punkt. Damit erschöpfen sich seine Qualitäten absolut. Denn die Zubereitung dieser Fische ist wiederum genauso schlimm wie nebenan. Das heißt, ein Turbot zum Beispiel, den wir hatten für zwei Personen, wird nur gemacht, ab 140 Franc, das muss man sich vorstellen, das sind 70 Franc pro Portion. Das war ein Baby-Turbo, durchgekocht und mit Aioli, sehr ordinär und ohne irgendwelche Kunstfertigkeit, außerdem noch schlecht rangiert und alles Mögliche. Es lohnt einfach nicht, dort zu essen, weil der Preisunterschied ist, fehlen die 15%, die in dem draufstehen. Aber sonst kosten ein Typ auch nicht mehr als 70, 80 Franc in einem guten Restaurant. Diese Unterschiede lohnen einfach nicht.
Wer redet, ist nicht tot.